Ich begrüße euch alle ganz herzlich an diesem wunderschönen Frühlingssonntagmorgen. Wir dürfen uns freuen, zusammenzukommen. Wir dürfen uns freuen über die Wärme, die kommt, über die Sonne, die kommt. Ganz besonders diese Wärme der Gemeinschaft auch genießen und uns freuen darüber. Ja, die Bekehrung des Saulus. In diesem heutigen Abschnitt der Apostelgeschichte, da machen wir einen gewaltigen Sprung nach vorne zu dem Ziel hin, das ja Jesus den Jüngern zu Beginn gesagt hat, dass das Evangelium bis an das Ende der Erde kommen soll. Und im heutigen Abschnitt sehen wir einen gewaltigen Sprung in diese Richtung. Warum das? Durch die Bekehrung des Saulus nimmt Gott einen der eifrigsten Gegner und Feinde der Jünger Jesu Christi, ich sag's mal so, aus dem Rennen. Er nimmt ihn einfach weg und der ganze Widerstand gegen die Jünger wird natürlich dadurch geschwächt. Gleichzeitig macht Gott diesen Mann zu einem auserwählten Werkzeug, damit das Evangelium an das Ende der Erde gelangen kann. Also man muss sich das so vorstellen, wenn du die Schweizer Fußballmannschaft spielt gegen eine Supermannschaft, wo ein ganz, ganz toller Spieler ist, der ständig Tore schießt, wird der herausgenommen und in die eigene Mannschaft integriert. Ein doppelter Effekt sozusagen. Der Abschnitt berichtet von dieser dramatischen Bekehrung des Saulus, den wir ja dann später als den Apostel Paulus im ganzen Neuen Testament kennenlernen. Und nachdem er sich bekehrt hat, beginnt er sofort Jesus Christus zu bezeugen. Sofort. Er sagt, Jesus ist der Sohn Gottes. Und er sagt, Jesus ist der Messias, der Christus. Er ist derjenige, auf den Israel seit jeher gewartet hat. Also der Sohn Gottes und der Christus. Und das sind zwei Begriffe, die auch in diesem ganz, ganz wichtigen messianischen Psalm 2 angesprochen werden, wo die Völker toben gegen den Herrn und seinen Christus, seinen Gesalbten. Und dann heißt es in diesem Psalm, dass Gott sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Sohn Gottes und der Christus. Und das ist es, was Paulus sofort macht, wenn wir diesen Abschnitt lesen. Wir gehen da nicht drauf ein, darum werde ich das nur ganz kurz hier streifen. Auch später predigt Paulus den Namen Jesu. Und das ist seine Botschaft. Er ist der Sohn Gottes und er ist der Messias. Jesus, den Namen Jesu. Warum betone ich das so? Ich betone das deswegen, weil es nicht reicht, dass wir von Gott allgemein sprechen. Natürlich ist das auch in unserer Kultur zunehmend ein Problem, eine Frage, gibt es Gott, ja oder nein? Natürlich müssen wir auch über Gott sprechen, aber wir müssen über Jesus reden. Und das ist noch eine Steigerung unseres Zeugendienstes, dass wir den Namen Jesu bezeugen. Und da möchte ich jetzt schon auf Ostern hinweisen, auf unsere Ostergottesdienste. Regula hat uns eine schöne Einladung gestaltet, weil wir wollen auch unseren Menschen von Jesus berichten. Ostern mehr als nur Hasen und Eier, und dann sehen wir eben, am Karfreitag wollen wir uns dem Tod Jesu widmen. Warum musste Jesus sterben? und dann am Ostersonntag wollen wir uns der Auferstehung widmen, kann man heute noch so etwas glauben? Aber zu zeigen dann auch, warum der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi für unser Heil essentiell ist. Und da möchte ich uns wirklich ermutigen, dass ihr euch mit Einladungen eindeckt und eure Freunde, Bekannten, Nachbarn, Arbeitskollegen einladet, damit sie auch hier in unserer Mitte etwas vom Ostergeschehen mitbekommen können. Und an der Gelegenheit, ich werde gleich alles los, was ich sagen will, eine Buchempfehlung. Und zwar dieses Buch habe ich vor kurzem selber erworben und auch schon fast fertig gelesen, von Jesus reden, ohne komisch zu wirken. Und im Untertitel heißt es Alltagsmission in einer skeptischen Welt. Genau darum geht es. Wie können wir über Jesus reden in einer Welt, die total skeptisch ist? Und ich sage es jetzt schon, ein Schlüssel dazu ist, dass wir mit Menschen freundschaftlich unterwegs sind. Menschen zu uns einladen lassen. In diesen persönlichen Gesprächen, da geschieht wirklich, dass Menschen interessiert werden. Diese Massen und riesigen Events, die oft gemacht werden, haben auch ihre Bedeutung, aber die Basis geschieht im Alltag, in deinem Haus, an deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie. Und Geschwister, dazu möchte ich uns wirklich ermutigen, dass wir hier aktiv sind. Und dann, wenn Ostern kommt, können wir die Leute einladen. Komm doch zu uns, zu unseren Ostergottesdiensten. So, nun zurück wieder zu unserem Thema, die Bekehrung des Saulus. Was wir in dem Abschnitt dann auch noch sehen, das ist, dass seine jüdischen Volksgenossen den Paulus, nachdem er begonnen hat, über Jesus zu reden, einfach umbringen wollen. Sie sind in Rage. Und nicht nur in Damaskus geschieht das, sondern auch dann, als er nach Jerusalem flieht, dasselbe. Er geht sofort wieder in die Synagogen, predigt Jesus. Die Leute werden verrückt und wollen ihn auch dort umbringen. Und als ich für die Predigtvorbereitung so im Laufe des letzten Jahres die Apostelgeschichte durchstudiert habe, ist mir das wieder so in die Augen gesprungen, mit welchem Fanatismus die jüdischen Volksgenossen die Jünger Jesu attackieren. Das ist Fanatismus. Und wenn ich das mit unserer heutigen Zeit vergleiche, dann würde ich da sagen, dass am ehesten das Verhalten von Islamisten und Taliban dazu passt. Das müssen wir uns so vorstellen. Die waren in Rage gegenüber die Jünger Jesu Christi. Und wir werden auch noch sehen, wie Paulus selbst wiederholt ganz schwere Anschläge gegen sein Leben erleben muss und durch die Gnade Gottes auch überleben darf. So, nun springen wir in diese Bekehrung des Saulus und lesen denn die ersten 18 Verse dieses Kapitels. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte, seht ihr, was ich meine? Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohepriester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, so wurden die Christen bezeichnet, Anhänger des Weges, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm: Steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Da stand Saulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Er konnte 3 Tage lang nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht: Ananias! Er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Gasse, die man die gerade nennt. In die Gasse, die man die gerade nennt. Ganz kurz nur ein Stadtplan von Damaskus, wie es damals ausgesehen haben mag. Und ihr seht, wie hier mitten durch die Stadt die gerade Straße durchgeht. Und irgendwo befindet sich dann das Haus dieses Judas, wo dann dieser Ananias hingehen sollte, um Paulus zu treffen. Also die Straße, die gerade genannt wird, der Weg. Und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat in einem Gesicht einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehend werde. Da antwortete Ananias: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er den Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht, von den obersten Priestern alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Da ging Ananias hin und trat in das Haus, und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wiedersehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er konnte augenblicklich wiedersehen und stand auf und ließ sich taufen. Ja, ich möchte 4 Punkte eingehen in diesem Text. Man könnte sehr, sehr viel sagen zu diesem Text, aber 4 Aspekte möchte ich anschauen. Die Herrlichkeit des Herrn, wie wir sie schon eingangs in der Lesung gehört haben. Dann, wie Jesus sich mit seinen Jüngern, seiner Gemeinde identifiziert. Dann die Frage, warum muss man eigentlich um Jesu Willen leiden? Denn das sagt Jesus dem Paulus. Und dann zuletzt, was wir über Bekehrung allgemein lernen können. Die Herrlichkeit Gottes auf Erden. Gott will unter uns Menschen wohnen, zelten, so heißt es auch im Alten Testament und auch im Neuen. Das ist diese sogenannte Schechina, die Herrlichkeit Gottes unter uns Menschen. Und wir haben davon gehört. Das sind 2 unvereinbare Pole, wenn Gottes Heiligkeit, Reinheit und Herrlichkeit sich trifft mit unserer menschlichen Unvollkommenheit, Unreinheit und Sündhaftigkeit. Das sind unvereinbare Pole, und wenn die zusammentreffen, dann geschieht etwas mit uns Menschen. Wir haben gehört von dem salomonischen Tempel, der erfüllt wurde mit der Herrlichkeit des Herrn. Das war so gewaltig, dass die Leute nicht mehr reingehen konnten. Unvereinbar eben mit dem menschlichen Wesen. Dann die Stellen in dem Propheten Hesekiel oder auch Ezechiel genannt, der die Herrlichkeit Gottes im Tempel sieht. Und dann muss er wahrnehmen, wie diese Herrlichkeit den Tempel verlässt. in Richtung Osten. Dann kommt sie auch von Osten wieder zurück, in dieser endzeitlichen Schau, die Hesekiel hatte, kommt die Herrlichkeit wieder in den Tempel zurück. Und jetzt wollen vielleicht viele wissen, wann wird das sein oder wann war das? Ich kann die Frage jetzt nicht beantworten. Ich möchte mich auf keine Diskussionen über Endzeitspekulationen einlassen und wie diese Stelle zu sehen ist. Wir wollen die Tatsache festhalten, dass Gott wieder in seine Herrlichkeit wieder in den Tempel einziehen will. An der Stelle möchte ich einen kleinen Einschub machen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so mitbekommt, aufgrund des aktuellen und neuen Nahostkrieges sprießen die Endzeitspekulationen wild aus dem Boden. Man sagt, das ist jetzt der endzeitliche Kampf des Feindes aus dem Norden, dass die Schlacht von Harmageddon steht bevor. Das kann man in verschiedensten Varianten lesen und hören. Ich habe mir sagen gelassen, sogar in Nachrichten von SAF kam so eine Meldung von einem amerikanischen Prediger. Natürlich wollte man sich lustig machen über ihn, das ist schon klar. Aber wir sehen sogar im Staatsfunk sozusagen, wird das kolportiert. Und Geschwister, da möchte ich uns wirklich zur Besinnung, zur Mäßigung aufrufen, dass wir uns hier nicht mitreißen lassen. Jesus sagt klipp und klar, wir wissen es nicht, wann er wiederkommt. Punkt. Aber der Auftrag, den Namen Jesu zu verkünden, der bleibt bestehen. Und das sollen wir tun. Und uns nicht von Endzeitspekulationen verwirren lassen. Zurück zu Saulus und zurück zur Herrlichkeit Gottes. Das Auffällige an dieser Begegnung, an diesem Bericht ist das, dass die Herrlichkeit Gottes sich nicht in Jerusalem geoffenbart hat, sondern auf dem Weg nach Damaskus im Heidenland. Das ist das Auffällige. Warum hat Gott sich in seiner Herrlichkeit nicht in Jerusalem geoffenbart? Und ich glaube, die Antwort darauf kennen wir bereits, wenn ihr meinen Predigten gefolgt seid, weil dort Feindschaft herrscht gegen Jesus, gegen den Sohn Gottes. Deswegen verlässt die Herrlichkeit Gottes Jerusalem und offenbart sich in Syrien auf dem Weg nach Damaskus. Gott möchte dort Menschen begegnen, wo Menschen glauben. Dort offenbart sich die Herrlichkeit Gottes. Und wir sehen auch daran, dass das Ziel es ist, dass die Herrlichkeit Gottes bis an das Ende der Erde gelangen soll. Durch die Mission, durch einen Mann wie Saulus bzw. Paulus. Offensichtlich brauchte Saulus diese dramatische Begegnung. Er war ein fanatischer, pharisäischer Jude und offensichtlich brauchte er diese dramatische Begegnung mit dem Herrn, um sich bekehren zu können. Und wir sehen auch an dieser Situation, wie die Herrlichkeit Gottes eins zu eins die Herrlichkeit Jesu darstellt. Es ist eine schöne Stelle, wo wir die Göttlichkeit Jesu sehen, wie sie im Alten Testament geoffenbart wird. Nun heißt es, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann später, ich bin Jesus, den du verfolgst. Indem Paulus die Jünger Jesu verfolgt, verfolgt er Jesus. Jesus, das Haupt der Gemeinde und sein Leib, der Körper, die Gemeinde sind untrennbar eine Einheit. Und wenn der Leib verfolgt wird, angegriffen wird, dann wird natürlich das Haupt, der Kopf, auch angegriffen. Und das ist eine wunderschöne Wahrheit, wie stark Jesus sich mit der Not der Jünger identifiziert, Geschwister. Ja, identifiziert sich auch mit uns, wenn wir um Jesu Willen leiden, wenn wir um Jesu Willen verfolgt werden. Dann gilt diese Verfolgung nicht uns persönlich, sondern sie gilt Jesus. Geschwister, und das entlastet uns. Das entlastet uns, wenn wir um Jesu Willen angegriffen werden. Und wir dürfen ja uns darüber freuen, dass wir in unserer Welt, in unserem Land noch keine schwere Verfolgung erleben. Und ich sage noch nicht, weil ich bin überzeugt, dass sich das steigern wird und wir sehen gewisse Anzeichen darauf. In anderen Teilen der Welt ist die Verfolgung von Christen bereits in vollem Gange. Nach dem letzten Bericht von Open Doors handelt es sich um Millionen von Christen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Auch jetzt im Iran werden Christen verfolgt und sind verfolgt worden. Ich bin mit einem iranischen Christen in Kontakt und das ist einfach eine Realität. Jesus identifiziert sich vollkommen mit seiner Gemeinde und so schwer es uns vielleicht auch zu glauben, wir glauben können, die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt sich in der Gemeinde. Eine starke Aussage, oder? Die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt sich in der Gemeinde. Gott wohnt auf Erden in seiner Gemeinde. Das fällt uns schwer, weil wir unsere menschliche Begrenztheit sehen, unsere Unvollkommenheit sehen, auch die Fehler sehen, auch die Sünden sehen, die auch innerhalb der Gemeinde geschehen. Trotzdem hat Gott beschlossen, sich durch die Gemeinde zu offenbaren und in der Gemeinde zu offenbaren. Und das ist ein ganz wichtiger Grund, Geschwister, dass wir uns in der Gemeinde engagieren sollen. Da will Gott wirken. Da will Gott Menschen begegnen. Und da möchte ich uns ermutigen, dass wir uns auch in der Gemeinde engagieren, weil Jesus sich mit der Gemeinde 1:1 identifiziert. Leiden um Jesu Willen. Das bringt uns bereits zum nächsten Punkt. Ich habe bereits über Verfolgung gesprochen um Jesu Willen. Es geht hier ganz konkret nun auch um Leiden um Jesu Willen, wo Jesus zu Saulus sagt oder zu diesem Ananias sagt, ich werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens Willen leiden wird müssen. Da kann man sich jetzt fragen, warum? Warum muss Paulus, warum müssen Jünger Jesu um seines Namens Willen leiden? Da haben sich im Lauf der Kirchengeschichte teilweise sehr komische Ideen entwickelt. Zum Beispiel diejenige, dass man mit durch das Leiden seine Sünden abbezahlen kann. Also wenn ihr vielleicht wisst, Luther hat sich selbst gegeißelt, als er noch nicht bekehrt war, weil er geglaubt hat, dadurch Gott näher kommen zu können. Leiden um Jesu Willen, sich selbst geißeln. Auch Märtyrer, also in der alten Kirche war teilweise es ein erstrebenswertes Ziel, als Märtyrer zu sterben. Nein, Geschwister, das ist es nicht. Es geht nicht darum, dass wir durch so ein Leiden unsere Sünden abbezahlen könnten, denn die Schuld unserer Sünde wurde bezahlt am Kreuz. Jesus hat unsere Sünden getragen, hat unsere Schuld bezahlt am Kreuz von Golgatha. Wir können da nichts mehr dazugeben. Aber Jesus ist in dieser Welt ein Fremdkörper. Und komm wieder zurück. Wir können von Gott reden, so allgemein. Da hören die Leute vielleicht noch zu. Aber wenn du dann über Jesus sprichst und es konkreter wird, dann scheiden sich vielfach die Geister. Jesus ist in dieser Welt ein Fremdkörper. Und Jesus hat den Jüngern bereits vorhergesagt im Johannesevangelium, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Das ist eine Realität. Paulus sagt selber später in seinem zweiten Timotheusbrief, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung erleiden. Das heißt, das ist der Grund, weil wir dort, wo wir uns mit Jesus eins machen, durch unser Bekenntnis, durch unseren Glauben, durch den Weg, den wir gehen mit dem Herrn, sind wir ein Fremdkörper in dieser Welt. Und wie ich schon kurz angedeutet habe, ich möchte nicht, dass wir jetzt bewusst das Leiden suchen, ja, so ganz bewusst, und je mehr wir leiden, umso bessere Christen sind wir. Nein, das meine ich nicht, Geschwister. Aber ich meine sehr wohl, dass wir uns mit dieser Realität des Leidens um Jesu Willen auseinandersetzen müssen und uns auch fragen sollen, wie erlebe ich das? Erlebe ich das überhaupt? Ich habe da auf den Handouts, auf den Handzetteln, die ich vorbereitet habe für die heutige Predigt, auch dann ein paar Reflexionsfragen gestellt, wo wir uns auch darüber Gedanken machen können, wie wir das erleben. Und ich ermutige uns, dass wir auch uns mit diesen Fragen beschäftigen, die nicht ganz leicht sind. Das sind schwierige Fragen. Und zuletzt Bekehrung. Paulus erlebt eine sehr dramatische Bekehrung. Also kaum jemand, glaube ich, von uns, also ich unterstelle das, hat jemals so eine Bekehrung erlebt. So dramatisch. Ein Licht vom Himmel, wie ein Blitz, heller als das Licht zum Mittag, das grelle Sonnenlicht, heller als das. Und obwohl diese Bekehrung wirklich dramatisch und einzigartig war, können wir aus dieser Bekehrung Prinzipien ableiten, über Bekehrung allgemein. Und so möchte ich die Frage in den Raum werfen, was hat Paulus dazu beigetragen, dass er sich bekehren konnte? Was war sein Beitrag, dass er sich bekehren konnte? Meine Antwort ist 0, Josef. Nichts. Gott ist ihm begegnet. Gott hat ihn gesucht. Gott hat sein Herz berührt, zutiefst. Wir stellen uns oft vor, Bekehrung läuft folgendermaßen ab. Ein Mensch denkt über sein Leben nach, ein Mensch denkt über Gott nach und denkt sich, ja, ich sollte das jetzt ernster nehmen mit Gott, und stellt sich die Fragen, und dann kommt er zur Erkenntnis, dass Gott Realität ist und dass Jesus Christus Realität ist, und dann nimmt er Gott an. So stellen wir uns vielfach eine Bekehrung vor. So wird es vielfach auch dargestellt. Ein edler Mensch mit edlen Motiven bekehrt sich. Und ihr merkt schon an meiner Sprache, dass ich das wie eine Karikatur darstelle. Denn es ist überhaupt nicht so. Überhaupt nicht. Es entspricht überhaupt nicht der Realität des Lebens. Wie wir es auch hier bei Paulus sehen. Später sagt dieser Paulus im Römerbrief, da ist keiner, der verständig sei. Es gibt keinen einzigen Mensch, der verständig ist, was die Sachen mit Gott anbelangt. Da ist keiner, der Gott sucht. Steht da? keiner, der Gott sucht. Paulus musste das ja wissen, denn er war ein besonders eifriger, gottesfürchtiger Jude. Wisst ihr, was er später sagt im Philipperbrief? Alles, was mir Gewinn war, und da spricht er über sein pharisäisches Judentum, was mir Gewinn war, und das ist das Problem, man kann eifrig sein für Gott aus Eigennutz. Schaut mich an, was ich für ein toller Nachfolger bin. Stärker als die anderen, mächtiger als die anderen, radikaler als die anderen. Ich bringe alle Christen um, sagt der Paulus. Und dann sagt er darauf, das, was mir Gewinn war, habe ich für Dreck geachtet, um der Herrlichkeit der Erkenntnis Jesu Christi willen. Und das ist eine echte Bekehrung, wenn Gott uns begegnet und wenn Gott uns dahin führt, dass wir erkennen, ich brauche Gott. Ich bin hilflos, ich bin schwach, ich kann nicht leben ohne Gott. Und dann kommt es zu dieser Sinnesänderung, sagt die Bibel, die Buße, die Sinnesänderung, dass ich Jesus anerkenne als Herrn und Heiland. Und dann werden wir auf den Namen Jesu getauft. Oder an anderer Stelle heißt es auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist das, was Paulus getan hat. Das war seine einzige Aktivität. Er hat sich taufen lassen und hat durch die Taufe die Herrschaft, die Gottessohnschaft Jesu anerkannt. Das hat sein Leben komplett verändert, die Sicht auf das Leben komplett verändert. Das hat seine Taten verändert. Und jetzt sind wir wieder bei den Taten, bei den Werken. Du kannst nichts mit deinen Werken zur Bekehrung beitragen. Aber wenn du dich bekehrt hast, Jesus anerkannt hast, dann sagt die Bibel, bist du geschaffen zu guten Werken. Also errettet aus Gnade ohne Werke, aber geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor für uns bereitet hat. Das ist doch wunderschön, oder? Das ist wunderschön. Und so möchte ich dann auch in diesem Handout euch ermutigen, dass ihr euch Gedanken macht, wie war das bei meiner Bekehrung eigentlich? Ist Gott mir klar und deutlich begegnet? Hat er mich dahin geführt, dass ich erkenne, dass ich ihn brauche, dass ich Sündenvergebung brauche. Und dann auch die Frage, hat es mich so verändert, dass ich dann wirklich gerne von Jesus Zeugnis abgelegt habe? Ich kann mich erinnern, wir waren damals voller Eifer, teilweise auch dumm, ja, Leute auch überfahren in unserem Eifer. Aber wir konnten nicht schweigen. Es war unmöglich. Und so hat auch er unser Leben verändert, aber nicht nur in dem, was wir verkündigt haben, sondern auch in dem, wie wir dann unser Leben gestaltet haben, als Folge unserer Bekehrung, so wie auch Paulus das erlebt hat, wie wir es auch sehen bei ihm. Wir kommen zum Schluss. Der letzte Vers dieses zweiten großen Abschnittes, der lautet, so hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden erbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Wir sehen hier, wie die Entwicklung nun weitergeht. Die Vorbereitungen sind gelegt, damit das Evangelium an das Ende der Erde kommen kann. Der erste Teil ist erfüllt. Und Geschwister, ich möchte uns ermutigen, dass wir uns freuen darüber, was Gott tut, dass wir uns freuen über unsere Bekehrung, dass wir uns freuen darüber, dass Gott in unser Leben gekommen ist und dass wir ihm die Ehre geben, immer jeden Tag neu im Danken für die Erlösung, dass wir uns ermutigen lassen, von Jesus zu zeugen und dass wir uns freuen über diese vollkommene Identifikation, die Jesus mit seinen Jüngern und seiner Gemeinde hat. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du Paulus erschienen bist in deiner Herrlichkeit. Danke dir, dass du das auch heute noch tun willst, dass du Menschen begegnest, auch wenn es nicht durch seine sichtbare Herrlichkeit ist, sondern im Herzen berührst, dass du uns im Herzen berührst. Ja, mach uns bereit, dass wir als deine Jünger unterwegs sind, so wie auch Paulus dann sein Leben auf den Kopf gestellt wurde. Wie wir lesen von den Anhängern des Weges, dass auch wir des Weges sind, den Weg gehen. Mach du uns bitte bereit, gib uns auch Gnade, dass wir uns dazu ermutigen gegenseitig und dass wir die Gemeinschaft der Gläubigen, die Gemeinde auch dazu nutzen, Herr, uns immer wieder darauf zu besinnen. Herr, wir danken dir und beten dich an. Amen.